Heute schauen wir uns den wichtigsten Grund an, warum Menschen mit ihren Diäten langfristig häufig scheitern. Herzlich willkommen. Mein Name ist Moritz Binder. Ich bin Arzt für Gesundheit und begrüße dich zu einer neuen Folge im Podcast Länger leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Länger-Leben-Podcast und der Frage, warum Menschen, die Diät halten, auf die lange Sicht häufig scheitern. Das ist natürlich ein riesiges Thema, zu dem man ganz, ganz viele Gesichtspunkte beleuchten könnte. Ein wesentlicher ist aber die Frage, wie man auf Kalorien und Kaloriendefizit und Bedarf guckt. Und da möchte ich heute ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Das hat nämlich in der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten immer wieder zu richtigen Aha-Erlebnissen geführt und macht, glaube ich, einen wesentlichen Faktor aus, den es braucht, den man erfüllen muss, damit man eben dann langfristig Gewicht verliert. Weil wenn man sich nüchtern die Zahlen anguckt, dann ist es so, dass Leute, die Gewicht verlieren, also die Diät halten und 10% ihres Körpergewichts runterkriegen, dass nur 17% von diesen Menschen es schaffen, das langfristig zu halten und 83% einen Jojo-Effekt erleben. Also dann eben hier die Zahlen, die ich aus der Studie da habe, da haben die einen Einjahreshorizont untersucht. Das heißt, 83% aller Leute, die initial vielleicht Gewicht verlieren, zum Beispiel von diesen 10% des Körperausgangsgewichtes, 83%, die haben es halt langfristig wieder drauf. Und was machen die 83%, was machen die, was haben die gemein? Da führen natürlich viele Wege hin. Also das Gewicht verlieren, das ist an sich gar kein Hexenwerk. Und das kann man eben mit einer sehr disziplinierten, restriktiven Kalorienzufuhr. Also wenn man einfach ein krasses Kaloriendefizit einhält, dann verliert man Gewicht, Punkt. Andersrum kann man die Output-Seite massiv erhöhen. Also wenn jemand exzessiv Sport macht, das funktioniert. Aber es gibt auch viele Leute, die mit diesen Protein-Formula-Diäten, also diese Pülverchen, die es in der Drogerie oder der Apotheke gibt, super Gewicht verlieren. Der Haken ist, das ist halt alles nicht nachhaltig, also das ist nicht alltagskompatibel. Weder eine ganz krasse Kalorienrestriktion, noch 30 Stunden Sport die Woche, wenn man es nicht beruflich macht, noch hat irgendjemand Lust, den Rest seines Lebens dieses Protein-Formula-Pulver zu futtern. Und deswegen fallen die irgendwann zurück in alte Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten und passen eben dann ihr Gewicht wieder an. Was für manche Leute auch funktioniert oder für viele sogar, ist Weight Watchers, also dieses Punktesystem. Und das ist schon näher an dem dran, was ich euch heute anbieten möchte. Aber der Haken ist eben, dass da auch kein inhaltliches Verständnis da ist, sondern wenn man nach Weight Watchers Gewicht verliert, dann muss man sich halt, oder nach irgendwie gibt es bestimmt auch andere Systeme, ich will jetzt weder Weight Watchers hier bewerben noch bashen. Fakt ist, es ist halt irgendein Punktesystem, nachdem man sich dann orientiert und richtet und dann stupide irgendwie seine Punkte zählt. Und wenn man das richtig macht, naja, dann verliert man auch wieder Gewicht. Aber ich habe kein Verständnis von dem, was hinter den Punkten steht. Und das ist aber ja eigentlich nicht nur total interessant aus meiner Sicht, sondern eben auch total wichtig und hilfreich, damit man eben langfristig und im Alltag über viele Jahre sich dann so eingroovt, dass man eben das Gewicht hält, das man gerne hätte. Und jetzt schauen wir uns erstmal die Input-Seite an, also die Nahrungsmittelenergie, die wir uns zuführen. Wo und wie viel Energie ist da eigentlich drin? Also das messen wir in Kalorien, genau genommen in Kilokalorien. Also im Volksmund spricht man häufig so von, ja, das hat jetzt 100 Kalorien. Damit meinen wir aber Kilokalorien, also 1000 Kalorien. Und das ist letztlich eine Energieeinheit. Also wenn man es genau nimmt, dann kann man mit einer Kalorie-Energieeinheit kann man 1 Gramm Wasser um 1 Grad Celsius erwärmen. Vielleicht erinnert ihr das aus dem Physikunterricht. Und jetzt haben wir verschiedene Makronährstoffe, also unsere Nahrungsmittel, die kann man zum Beispiel einteilen in Mikro- und Makronährstoffe. Mikronährstoffe, das sind so Spurenelemente und Vitamine und sowas, die jucken uns jetzt nicht an diesem Punkt. Aber die Makronährstoffe, die sind interessant, weil da ist der Brennwert drin. Das ist, wo dann Energie mit hergestellt wird. Die Mikronährstoffe, die brauchen wir als Kofaktoren, sind eben für irgendwelche Enzymfunktionen und sowas. Aber das, was wir verbrennen können, wo dann letztlich Energie draus gemacht wird, das ist in den Makronährstoffen drin. Und da gibt es 3 große, die Kohlenhydrate, die Proteine und die Fette. Wenn man es ganz genau nimmt, dann könnte man oder sollte man den Alkohol noch dazu rechnen. Kann auch über Ketone sprechen. Die werden eigentlich nur endogen, wenn der Körper fastet oder in der Fettverbrennung werden die vom Körper selbst synthetisiert. Aber die haben eben auch einen Brennwert und Ballaststoffe auch einen ganz, ganz geringen. Das lasse ich der Einfachheit halber aber jetzt einmal weg. Also die drei wichtigen Makronährstoffe, die es gibt, sind die Kohlenhydrate. Das ist so der Hauptbrennstoff für unseren Körper, besonders fürs Hirn und für die Muskeln bei intensiver Aktivität. Also wenn ihr viel Sport macht, wenn ihr jetzt ins Fitnessstudio geht oder laufen und davor irgendwie ein kleines Honigbrot futtert, dann merkt ihr ja, ich habe irgendwie mehr Punch, ich habe mehr Power, ich kann da eine höhere Leistung bringen, weil die eben für so kurzfristigere Leistung vor allen Dingen wichtig ist. Und diese Kohlenhydrate, die können auch gespeichert werden. In Glykogen können die umgewandelt werden und werden dann primär in der Leber und in der Muskulatur eben in dieser Speicherform Glykogen eingelagert und dann peu à peu, da ist die Leber vor allen Dingen, ja, Leber ist sowieso so ein altruistisches, wichtiges Organ, das total unterschätzt ist und immer nur auf irgendwelche Entgiftungsfunktionen reduziert wird. Aber die macht auch ganz viele andere Sachen, zum Beispiel diese ganz enge Blutzuckerregulation. Also hätten wir keine Leber, dann wären wir nach 30 Sekunden tot, weil dieser enge Rahmen, in dem der Blutzucker gehalten wird, eben ja durch die Leber geleistet wird. Also das sind auf jeden Fall die Kohlenhydrate und jetzt kommt ein kleiner Fun-Fact, das wurde ich nämlich im Staatsexamen, im dritten Staatsexamen, also in der ärztlichen Prüfung gefragt. Vielleicht könnt ihr dann auch die ärztliche Prüfung bestehen mit diesem Wissen. Da wurde ich gefragt, wie viel Kohlenhydrate oder wie viel Kilokalorien sind denn jetzt in einem Gramm Kohlenhydrat drin? Und das sind 4 Kilokalorien pro Gramm Kohlenhydrate. Das ist gleich wichtig. Könnt ihr euch im Hinterkopf behalten. Genauso ist es bei den Proteinen so, also bei dem zweiten wichtigen Makronährstoff, dass 1 Gramm Protein 4 Kilokalorien Brennwert, also Energie hat. Und jetzt ist es aber so, dass die Proteine, die Eiweiße, die möchte der Organismus eigentlich für Strukturaufbau nutzen. Ja, der will da irgendwie was mit bauen, also vor allen Dingen Muskulatur, aber auch Haut und Enzyme und Immunzellen und alles Mögliche. Also er will damit irgendwas reparieren oder aufbauen und nur in Notfällen möchte er eigentlich aus den Proteinen Energie gewinnen und die als Energiesubstrat nutzen. Also wenn man jetzt einen Marathon läuft zum Beispiel, dann ist der Organismus so verzweifelt auf der Suche, alle Energiereserven zu mobilisieren, dass er da auch Muskulatur und sowieso, wenn ihr am Morgen ein Frühstücksei schnabuliert habt, wird er das Frühstücksei und auch eure eigene Muskulatur anzapfen. Aber eigentlich möchte er das nicht, weil der Proteinstoffwechsel, der ist richtig aufwendig, ja, der braucht viel Energie und ist irgendwie kompliziert. Und da ist das so was Heiliges, dieses Protein, dass er das eigentlich nicht verstoffwechseln möchte und einfach als Energiesubstrat benutzen. Das ist wieder anders mit dem dritten Makronährstoff, mit den Fetten. 1 Gramm Fett hat 9 Kilokalorien Energie, Brennwert. Ist also ein sehr konzentrierter Energielieferant. Ist auch ein super Speicher, wird natürlich im Fettgewebe direkt eingespeichert, diese Fettsäuren. Man braucht es zwar auch für so ein paar strukturelle Funktionen, für Zellmembranen und um bestimmte Vitamine aufzulösen und sowas. Aber primär ist das eben ein Energiesubstrat, mit dem man super Energie speichern kann. Und mit diesem Wissen, mit den drei Makronährstoffen und dem Wissen, dass 1 Gramm Kohlenhydrate, also 4 Kilokalorien, 1 Gramm Protein auch 4 Kilokalorien und 1 Gramm Fett 9 Kilokalorien Energie oder Brennwert hat, ergeben jetzt so Nährwerttabellen auf bestimmten Nahrungsmitteln auf einmal total Sinn. Also ihr könnt euch jetzt mal irgendwas, was in eurer Nähe rumfliegt, nehmen. Irgendeine Gummibärchentüte oder ein Proteinriegel oder eine Magerquarkpackung. Und dann schaut ihr mal, was sind da von den Makronährstoffen drin, wie viel Gramm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Magerquarkpackung nehme, dann steht da, dass 100 Gramm Magerquark ungefähr 10 Gramm Protein haben, ungefähr 4 Gramm Kohlenhydrate. Und jetzt kann man rechnen, also 10 Gramm Protein mal 4 sind 40 Kilokalorien und 4 Gramm Kohlenhydrate sind nochmal 4 mal 4 sind 16 und ein ganz bisschen, klitzekleines bisschen Fett. Das heißt, man hat so knapp 60 Kilokalorien pro 100 Gramm Magerquark. Wenn man den Rahmquark dann anguckt, dann haben wir wieder ungefähr 10 Gramm Protein, also 40 Kilokalorien Protein, 4 Gramm Kohlenhydrate, also nochmal irgendwie 16 Kilokalorien Und dann aber 10 Gramm Fett. Und ihr erinnert euch, 1 Gramm Fett, 9 Kilokalorien. Wenn man das zusammenrechnet, dann kommt man auf 170 Kilokalorien. Das ist ein massiver Unterschied. Das würde man ja so wahrscheinlich gar nicht denken. Aber weil eben im Rahmquark viel mehr Fett drin ist und das ganz energiedicht ist, haben also, wenn man jetzt 100 Gramm Mager- und Rahmquark vergleicht, hat der Rahmquark irgendwie dreimal so viel Energiedichte. Und das kann man für verschiedene Nahrungsmittel durchexerzieren. Und das ist eben das, wo dann ja meine Klientinnen und Klienten immer so Aha-Momente haben, weil es ist für die meisten Leute die Pest, auf die lange Sicht richtig pedantisch und diszipliniert Ernährungstracking zu betreiben. Aber wenn man das mal für ein paar Tage macht mit einer Tabelle oder es gibt super Apps mittlerweile und einfach so Hausnummern mal im Alltag mitnimmt und weiß, aha, interessant, die Handvoll Erdnüsse, die hat 400 Kilokalorien, boah, krass, boah, das ist ja unglaublich. Und dann der Magerquark, der hat aber so wenig und der Salat, also was hat ein Salat, können wir uns auch noch kurz durchdenken. Ich habe es vorhin angerissen, die Ballaststoffe, die haben auch einen Brennwert, aber der ist ganz, ganz niedrig, also 1 Gramm Ballaststoff hat ungefähr irgendwie 2 Kilokalorien. Das heißt, wenn man jetzt so einen großen Kopfsalat hernimmt, ja, wie viel Gramm Ballaststoffe wird er haben? Vielleicht 5 Gramm oder sowas. Dann sind das 10 oder sagen wir mal 15 Kilokalorien pro 100 Gramm. Also das ist total vernachlässigbar, weil futtert mal dann 500 Gramm Salat, der kommt euch zu den Ohren wieder raus. Dann habt ihr irgendwie gerade mal 50, 60, 70 Kilokalorien darüber. Und das ist ja total unrealistisch. Wer isst 500 Gramm Salat auf einmal? Und wenn wir uns jetzt die Output-Seite, also den Kalorienbedarf, das, was unser Organismus, unser menschlicher Körper an Energie braucht, anguckt, dann gibt es 5 Kategorien oder Schubladen, in denen wir denken können. Und die wichtigste, das ist unser Grundumsatz. Oder Basal Metabolic Rate wird es in der Wissenschaft genannt oder auf Englisch halt. Das heißt, wenn wir auf dem Sofa sitzen oder schlafen und in dem Sinne nicht aktiv sind, dann haben wir ja trotzdem Energiebedarf. Also unser Herz schlägt, es findet Stoffwechsel statt, da ist trotzdem irgendwie was los. Und dafür braucht der Körper auch in Ruhe Energie, um eben diese grundlegenden Funktionen wie Atmung, Herzschlag, Zellreparatur und sowas aufrechtzuerhalten. Und so der Durchschnittsdeutsche, der hat vielleicht einen Kalorienbedarf von, naja, sagen wir mal 1700 Kilokalorien. Wenn jemand jetzt ein 2,5 Meter großer, muskelbepackter Schrank ist, dann wird es entsprechend höher sein. Wenn jemand eine zarte, ranke, schlanke Dame, vielleicht auch schon ein bisschen älter, mit weniger Muskelmasse ist, dann wird es eben auch deutlich darunter liegen. Aber das wäre mal so eine Hausnummer. Bei Frauen ein bisschen weniger, vielleicht 1500, 1600, Männer ein bisschen mehr, 1800, 1900. Aber so hat man mal eine Orientierung. Und darauf darf man dann die Aktivitätsenergie oder Exercise Activity rechnen. Das ist die Energie, die du eben durch geplante körperliche Aktivität wie Sport, Fitnesstraining, so intensivere Alltagsbewegungen, wenn man jetzt die Treppen im Treppenhaus 3 Stockwerke hochflitzt, das fällt da alles mit rein. Und da kommt es eben total darauf an, wie viel man macht. Also wenn man jetzt eine Stunde sehr fordernd ihr hochintensives Training macht, dann sind es vielleicht 6, vielleicht 700 Kilokalorien. Aber wenn man locker läuft, vielleicht nur 300, 400 Kilokalorien. Und das ist erstmal weniger natürlich, als man oder als viele Leute das denken. Und das ist auch ein Dilemma, das dadurch häufig entsteht. Also viele Menschen, die abnehmen wollen, die machen die Erfahrung oder die berichten mir dann, hey, ja, ich renne die ganze Zeit durch die Gegend, ich fahre jeden Tag eine Stunde Fahrrad und irgendwie tut sich aber auf der Waage nichts. Und es liegt eben zum einen daran, dass der Energieverbrauch, den man dadurch produziert, durch diese Aktivitätsenergie, gar nicht so hoch ist, wie man denkt. Also 400 Kilokalorien, das ist eben die Handvoll Erdnüsse. Ja, und wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe oder radeln und dann sage, so, jetzt gönne ich mir aber auch mal was und dann nehme ich mir halt die Handvoll Erdnüsse oder das Bier oder die 2 Snickerbars oder irgendwas, dann schwuppsdiwupps ist dieses hart erarbeitete Aktivitätsenergie-Kaloriendefizit wieder dahin. Das wäre also die zweite Schublade, die Exercise Activity. Und dann gibt es aber noch 3 weitere und eine ist die Thermic Effect of Food. Also ich hatte es schon bei den Proteinen erwähnt, dass die total komplex sind in der Verstoffwechselung. Das ist richtig Arbeit und das braucht dadurch selber Energie. Also dein Körper wendet Energie auf, um Nahrung zu verdauen und eben zu verstoffwechseln. Und es macht speziell bei den Proteinen 20-30% des Kaloriengehaltes direkt aus. Das heißt, das ist super, da kann man nämlich ein bisschen schummeln in der Kalorienbilanz. wenn man sich protein- oder eiweißreich ernährt, dann wird ein Großteil oder ein Drittel der Energie, die man da zu sich führt, wird direkt wieder für die Verstoffwechslung des Proteins selber genutzt. Bei den Kohlenhydraten ist es deutlich weniger, sind es so, 5, 6, 7% und bei den Fetten ist es praktisch nicht vorhanden, da sind so 1, 2% vielleicht. Dann haben wir noch NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das ist die Energie, die du für nicht sportliche Aktivitäten verbrauchst. Also es gibt Menschen, die haben einen sehr hohen NEAT und das sind häufig Menschen, die eben so immer mit dem Zehen und mit dem Knie so hibbeln und wild gestikulieren und eine engagierte Mimik haben, sage ich mal, und wild gestikulieren, wenn sie dir irgendwas erzählen und die so immer ein bisschen so phänotypisch, so eine leichte Schilddrüsenüberfunktion haben. Und das sind häufig auch Leute, die eher eine ranke, schlanke Körperkomposition haben. Also in Studien, wenn man so dieses Spektrum sich anguckt, dann sind die Leute, die so einen ganz massiv hohen NEAT-Verbrauch haben, da in Bereichen von über 1000, 1500 Kilokalorien, das ist mein Grundumsatz. Das ist natürlich eine krasse Ausnahme, aber sowas gibt's. Und das hat jeder, aber die allermeisten von uns eben in einem deutlich niedrigeren Ausmaß. Und die letzte Schublade, die wir noch besprechen dürfen, das ist EPOC oder, wenn man es ausformuliert, Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. Kompliziertes Wort dafür, dass wir ja einen Nachbrenneffekt haben, wenn wir jetzt trainieren. Also wenn wir laufen gehen oder ins Fitnessstudio und da machen wir Krafttraining, dann ist ja das, was da in der Muskulatur im Körper passiert, nicht in dem Moment vorbei, wo wir aus der Fitnessstudio-Tür wieder raustreten, sondern auch im Ruhezustand, in den Stunden oder vielleicht sogar Tagen danach, haben wir da noch Stoffwechsel oder da ist dann Entzündungsgeschehen im Muskel, da muss der wieder aufgebaut werden, so da ist irgendwie Action. Und das ist eben dieser Nachbrenneffekt, den man in die Kalorienkalkulation auch mit reinrechnen darf, weil das natürlich Energie und Kalorien eben entsprechend braucht und man damit den Kalorienverbrauch insgesamt um bis zu 10% nochmal erhöhen kann. Und jetzt hoffe ich, dass es hilfreiche Gedanken für euch waren. Also selbst wenn ihr gar kein Gewicht verlieren wollt, dann schaut euch mal mit diesem Wissen diese Nährwerttabellen hinten auf den Nahrungsmitteln an. Das ist wirklich total interessant und gibt dann auch so einen Aha-Effekt, weil es eben auf einmal Sinn ergibt, was da steht. Und wenn ihr Gewicht verlieren wollt, dann ist es hoffentlich ein Wissen, das euch da jetzt unterstützt, weil wir haben uns angeguckt, was sind Kalorien, Energie für Körperfunktionen und Aktivitäten und dann haben wir die Soll- und die Haben-Seite, also die Input-Seite mit den Makronährstoffen, Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen angeguckt und die Output-Seite, wo die wichtigsten beiden Schubladen der Grundumsatz und die Aktivitätsenergie ist, aber eben dieses Thermic Effect of Food, NEAT und EPOC auch eine Rolle spielen. Und mit diesem Wissen seid ihr jetzt auf jeden Fall ein bisschen schlauer. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und schicke euch bis dahin die allerbesten Wünsche. Liebe Grüße, euer Moritz. Das war eine weitere Folge im Podcast Länger leben. Wenn du schon ein paar Mal reingehört hast, dann wirst du es längst bemerkt haben. Es geht um so viel mehr als nur darum, länger zu leben. Nämlich ganz grundsätzlich die Frage, wie wir die beste und gesündeste Version von uns selbst werden. Denn dadurch schaffen wir nicht nur die besten Voraussetzungen, um tatsächlich gesund alt zu werden, sondern auch dafür die Aufgaben, für die wir angetreten sind, zu erfüllen und tragende Beziehungen zu den Menschen in unserem Leben zu entwickeln. Ich kombiniere moderne Medizin mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem gesunden Pragmatismus, um dich dabei zu unterstützen, genau das zu erreichen. Ich arbeite auch im 1:1 mit Menschen zusammen. Und wenn du Interesse an solch einem persönlichen Mentoring hast, dann lass uns sprechen. Auf moritzbinder.com findest du mehr Infos und die Möglichkeit, einen unverbindlichen Termin zum Kennenlernen zu buchen. Für jetzt danke ich dir, dass du heute dabei warst. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.